Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 130 vom 11.02.2025 direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Heute tatsächlich einmal ohne Christoph und zwar mit mir, der Laura und der lieben Katrin. Hallo Katrin.
Hallo.
Wir besprechen hier aktuelle Forschung rund um das Thema Boden, doch widmen uns heute nicht dem fachlichen Themen, sondern anlässlich zum Internationalen Tag der Frauen in der Wissenschaft, heute am 11. Februar, wollen wir ein bisschen über die Situation von uns Frauen in der Wissenschaft debattieren oder diskutieren, sprechen. Genau, und tatsächlich bin ich nicht super feministisch und ich tatsächlich halt auch nicht super viel vom Gendern irgendwie. Ich finde das komisch und es hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Aber ich möchte natürlich, dass alle gleich behandelt werden. Und vor allem, dass egal, wie divers man ist, dass man verstanden wird. Denn es gibt ja tatsächlich, und das brauchen wir alle nicht verleugnen, Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Also in der Persönlichkeit, in der emotionalen Ebene, auf viele verschiedene Aspekte und aber auch von den Erwartungen. Und ich finde, es geht in erster Linie darum, diese Unterschiede wahrzunehmen, zu verstehen, sie anzunehmen und zu akzeptieren. Und deshalb finde ich, ist es total wichtig, sich darüber auszutauschen und vor allem das Bewusstsein für die Situation der Frauen in der Wissenschaft zu wecken. Und genau das wollen wir hier heute tun.
Ganz genau.
Erstmal müsste man dann natürlich jetzt erstmal klären, wie ist denn die Situation überhaupt und gibt es da ein Problem oder genau, was für Maßnahmen gibt es?
Ja, ich habe mich da mal so ein bisschen durch die Statistiken gelesen, also fast schon festgelesen, muss ich sagen. Da gibt's wirklich super viel zu. Und ich habe jetzt mal die Zahlen vom Statistischen Bundesamt mitgebracht, die Frauenanteile in Mathematik und Naturwissenschaften. Und eigentlich sieht man, dass im Studium sieht die Welt eigentlich noch ganz gut aus, weil da haben wir so um die 50% Frauenanteil, also ganz gut ausgeglichen. Bei den Promovierenden sind es dann noch so gute 40%, also ich sag mal auch noch in Ordnung. Und dann, wenn es aber in die Richtung geht, dass die Leute habilitieren, dann kommt der große Absturz in den Zahlen, sage ich mal. Also da sind wir noch bei 30% Frauen, die habilitieren. Bei den hauptberuflichen Professorinnen sind wir dann wirklich nur noch bei 20%. Also es ist ganz deutlich, irgendwann in der Postdoc-Phase, also zwischen der Zeit, wo die Leute promovieren und habilitieren, da gehen die Frauen einfach verloren.
Für die Nichtwissenschaftler unter den Hörern, also Promotion bedeutet ja wirklich, man macht seinen Doktortitel. Das heißt, man macht ja, es gibt ja dieses System Bachelor-Master-Abschluss, dann macht man seinen Doktor. Und dann gibt es ja diese Postdoc-Phase, also nach Doktor. Und danach kommt dann die Habilitation. Und die ist quasi ja die Zwischenstufe oder noch eine weitere Stufe nach dem Doktor bis hin zur Professur, richtig?
Ja, genau. Ja, gut, ja, dass du das nochmal erläuterst. Und nur weil man habilitiert, hat man eben noch keine ProfessorInnenstelle. Und du merkst, ich bin schon ein Fan vom Gendern. Also von mir würdet ihr das eher mal in dieser Folge hören als von Laura. Und die hauptberuflichen ProfessorInnen sind dann wirklich die, die eine Stelle als ProfessorIn haben. Genau, ja, in die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft hat eben diese Faktoren und Gründe mal gesammelt. Und als erstes steht da die Familiengründung, was uns, glaube ich, alle nicht überrascht. Also in der Wissenschaft ist es wirklich so, dass so diese Hauptphase, wo sich die wissenschaftliche Karriere entscheidet, ist eben genau die Phase, wo man auch eine Familie gründen würde. Also in einem Alter zwischen 30 und 40 oder bei mir jetzt auch schon ein bisschen früher, aber ungefähr zwischen 30 und 40, da verliert die Wissenschaft die meisten Frauen. Und andere Gründe, die da angeführt wurden, sind die unsicheren Arbeitsbedingungen. Also klar, befristete Verträge. Es ist sehr häufig, dass man Einjahres-, Zweijahres-, Dreijahresverträge bekommt, aber eben nicht viel länger. Das heißt, es bleibt immer die Sorge, kriege ich einen Anschlussvertrag oder nicht? Oder muss ich vielleicht sogar umziehen? Und ganz interessant fand ich auch, dass sie angeführt haben, dass es eben dieses Narrativ gibt, dass Wissenschaft kein Beruf ist, sondern eher so eine Lebensweise. Das heißt, es ist ganz, ganz klar, dass man Überstunden macht, dass man an Wochenenden arbeitet, dass man wochenlang auf Feldarbeit ist und dass das auch nicht kompensiert wird. Und das ist vielleicht für das Privatleben nicht unbedingt gut vereinbar. Also es ist praktisch so ein bisschen nach diesem Prinzip alles oder nichts. Also gib alles für die Wissenschaft oder du schaffst es eben nicht.
Und ich finde, ja, das ist halt auch sehr stark nochmal der Unterschied zwischen Berufen in der Nichtwissenschaft, ne? Weil wir kommen da später nochmal drauf zurück, aber dass man an Wochenenden oder an Feierabend schreiben muss oder den Druck hat, ich muss noch was vorbereiten, ich muss noch was machen, dass es keine festen Zeiten gibt, das können viele, die ja in nichtwissenschaftlichen Berufen arbeiten, gar nicht richtig nachvollziehen. Mit festen Arbeitszeiten und dann macht man morgen einfach weiter. Das geht ja manchmal nicht so. Hast du schon recht.
Ja, das Ganze wurde auch schon wissenschaftlich natürlich untersucht. Und ich habe da eine Publikation gefunden von einer Mathematikerin und einer Physikerin. Und die heißt A Global Approach to the Gender Gap in Mathematical Computing and Natural Sciences. How to Measure and Reduce It. Also wie man das Ganze, diese Ungleichheit eigentlich messen kann und wie man sie dann abbauen kann. Und das Fazit, das die beiden ziehen, ist vielleicht nicht unbedingt mutmachend, weil ich glaube, das ist einfach Teil des Problems. Wer nicht häufig genug zitiert wird und aktiv zitiert, der hat es eben sehr schwer, in der Wissenschaft weiterzukommen. Also das heißt, es zählt einfach, wie viele Publikationen, wie oft werden die zitiert und das sind diese Fakten schwarz auf weiß. Und da sollte eigentlich noch viel mehr reinzählen, aber ich glaube, da werden wir nachher auch nochmal ein bisschen drüber sprechen.
Ja, ganz passend dazu habe ich auch aus demselben Jahr tatsächlich, also auch aus 2018, eine kleine und knappe Studie What a Scientist Looks Like, Portraying Gender in the Scientific Media von Becky Lothrock und Miranda Hart gefunden. Und die haben quasi analysiert, wie sich die Geschlechter verteilen bei den Publikationen in wissenschaftlichen Magazinen und zwar den höchstklassigsten Magazinen, dem Science und Nature. Über 3 Monate aus dem Jahr 2016, so nicht 26, das haben wir noch gar nicht, haben sie halt dort verglichen, wie viele Frauen Erstautoren waren. Und ich finde das Ergebnis schon sehr dramatisch, sage ich mal, oder sehr, sehr, sehr prägnant. Es sind tatsächlich nämlich nur 14-15%, also bei dem einen Magazin, beim Science-Magazin 14%, bei Nature 15% Frauen als Erstautoren. Und das ist, finde ich, sehr, sehr im Ungleichgewicht. Es gibt ja natürlich auch schon ein paar Maßnahmen oder Programme, wie man dagegen steuern kann. Zum Beispiel Förderprogramme für Wissenschaftlerinnen vom BMBF. Das heißt, das sogenannte Professorinnenprogramm gibt es zum Beispiel und dort können sich Hochschulen bewerben und erhalten dann quasi Anschubfinanzierung für die Erstberufung von Frauen auf eine unbefristete Professur. Bei Professuren gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Abstufungen, so und sozusagen unterschiedliche Klassen. Genau, und erhalten dann als Hochschule das Prädikat gleichstellungsstarke Hochschule. Das heißt, die Hochschulen bekommen dadurch Gelder, um Professorinnen anzustellen. Es gibt nämlich tatsächlich auch ganz viele andere Förderprogramme, zum Beispiel zum Abschluss der Promotion oder der Habilitation in Form von Stipendien. Diese sind aber tatsächlich heutzutage nicht mehr geschlechtergetrennt oftmals. Ich habe von einer Professorin gehört, die hat es damals noch so, dass sie eins erhalten hatte, bevorzugt als Frau. Vielleicht ist das immer noch so, ich weiß es nicht bei den Regelungen. Ich habe mich da nicht weiter durchgeklickt. Aber auch Männer können natürlich Stipendien erhalten. Genau, und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist natürlich auch die Quoten. Regelung und Förderung der Gleichstellung. Das heißt, es wird natürlich schon gezielt geguckt, dass auch in Leistungsgremien und in Professuren von Frauen besetzt sind quasi. Oder zum Beispiel, wenn ich mich jetzt auf eine Postdoc-Stelle bewerben würde und da ist ein Mann dabei, der hat genau die gleichen Qualifikationen wie ich, der kann genau das Gleiche, dann würde ich bevorzugt werden als Frau. Und das ist natürlich auch schon eine gute Sache.
Ja, das sind so große generelle Regelungen, die auch einfach den Weg so ein bisschen weisen, also die so ein bisschen Leitplanken auch zeigen.
Auf jeden Fall.
Ja, und es gibt ja dann auch noch speziellere Sachen, also speziellere Programme an den einzelnen Universitäten. Also ich kenne zum Beispiel aus Zürich das Programm Fix the Leaky Pipeline. Also wir müssen die Pipeline reparieren sozusagen, wo wir die Frauen verlieren. Und eigentlich finde ich diesen Namen von diesem Programm finde ich sehr gut gewählt. Allerdings haben sie es mittlerweile umbenannt. Jetzt heißt das Foster Lead Promote. Auch gut, aber ich muss sagen, ich bin ein Fan von dem vorigen Namen. In dem Programm geht es auf jeden Fall darum, speziell Frauen während dem Doktor und auch nach dem Doktor mit verschiedenen Formaten zu stärken. Also es gibt eben Mentoring-Programme, Workshops, dann gibt es Peer-Groups, für die man sich sozusagen bewerben kann und so ein eigenes Proposal einreichen kann, einen eigenen Antrag, was man mit dem Geld, das man dort eben bekommt, machen möchte. Also ich habe zum Beispiel an so einer Peer Group teilgenommen und wir haben da Gelder eingeholt für ein 6-monatiges Coaching-Programm mit einer professionellen Trainerin. Da ging es dann um nachhaltige Karriere generell, also nicht nur für Frauen, aber in der Gruppe waren eben nur Frauen. Und ich muss sagen, ich habe die Zeit als wirklich wertvoll wahrgenommen, schon allein eben diese Gemeinschaft zu haben und diesen offenen Raum zu haben, um über Dinge zu sprechen, zusammen Lösungsansätze zu entwickeln und einfach zu sehen, dass man da nicht alleine dasteht. Und ich will auch direkt euch mal aufrufen, einfach mal zu gucken an eurer Uni, ob es sowas vielleicht dort auch gibt, ob ihr euch da entweder engagieren könnt oder ob ihr irgendwo teilnehmen könnt. Also gab es da bei dir auch was, Laura?
Ja, tatsächlich. Ich habe auch so ein Mentoring-Programm gemacht, wie du, von unserer Graduiertenschule. Und ich weiß, dass es auch für Postdocs und ich glaube sogar auch für Professoren oder welche, die noch weiter in der wissenschaftlichen Karriere fortgeschritten sind, gibt es Workshops von der Uni Oldenburg tatsächlich angeboten. Und was mir gerade noch eingefallen ist, weil ich ja im Rahmen von dem Mentoring-Programm schon über ein Jahr war, wurde ich auch angeschrieben. Und zwar gibt es tatsächlich dieses MINT-Mentoring-Programm für Mädchen. Also das heißt, da hätte ich ein Jahr Mentorin sein können für Mädchen. Quasi aus diesen MINT-Fächern haben sie dann Leute angefragt aus der Wissenschaft, dass man Mädchen, die kurz vorm Abi stehen oder noch in ihrer Schulphase sind, quasi ein bisschen den Weg weisen kann oder für Fragen quasi sozusagen zur Verfügung steht, einfach regelmäßig. Also das gibt's, sowas gibt's tatsächlich auch.
Mhm, auch schon relativ früh, also dann vorm Abitur, das ist ja auch schon eine wichtige Zeit der Weichenstellung auf jeden Fall. Abseits von diesem Programm bei den Unis habe ich einen Podcast gefunden, den ich auch sehr interessant fand. Der heißt Lost Women of Science. Den verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und der Podcast, den gibt's schon seit 2021. Also die haben wirklich schon einige Folgen zusammengesammelt. Und die stellen immer Frauen vor, die in der Geschichte der Wissenschaft so im Schatten ihrer männlichen Kollegen geblieben sind und einfach ungesehen geblieben sind. Und ich habe zum Beispiel eine Folge reingehört von Dora Richardson und sie hat eine Brustkrebstherapie entwickelt und hat dafür aber überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen, sondern das ist alles ihren männlichen Kollegen zugefallen. Und ich fand den Podcast auch sehr angenehm zu hören. Also könnt ihr mal schauen, ob ihr auch eine Folge findet, die euch interessiert.
Ja, und ich habe tatsächlich aus Amerika auch ein ganz schönes Beispiel gefunden oder beziehungsweise hat uns unsere Podcast-Kollegin darauf gebracht. Und zwar gibt es die Soil Science Ladies. Und das ist eine Community oder Art Bewegung auch, um die Frauen in der Bodenkunde, der amerikanischen Bodenkunde, erstmal an sich zu stärken und auch zu ermächtigen quasi, also Mut zu schaffen, dass man weitergeht, eigene Anträge schreibt, dass man nicht aufgibt und ja so halt etwas Aufmerksamkeit auf die Frauen als Minderheit in der Bodenkunde zu lenken. Die haben auch ganz netten Merch zum Beispiel, also Pullover und sowas kann man, so sieht auch ganz nett aus und ja, finde ich halt so eine Community zu schaffen, ist schon erstmal ein erster Step auch, was man selbst so machen kann, abseits von Hochschulen.
Und wir haben auch schon drüber nachgedacht, was zu bestellen, ne, Laura? Hm,
ja, auf jeden Fall. Ich kann mich nur noch nicht entscheiden. Ja, Entscheidungsfreudigkeit. Ja, genau. Aber ja, tatsächlich haben wir jetzt dann so aufgezeigt, dass es schon Probleme gibt für die Frauen in der Wissenschaft. Es gibt zwar auch Lösungsansätze, aber trotzdem ist da noch ziemlich viel Handlungsbedarf. Genau, aber es war ja jetzt alles so ein bisschen erstmal verallgemeinert. Und wir wissen ja, dass allgemein das ganze Leben oder die Weltansichten ist ja schon ein bisschen subjektiv und jeder hat so ein bisschen sein eigenes Empfinden und seine eigene Wahrnehmung. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, also dass wir jetzt nochmal den ganzen Zuhörern oder auch für uns war das ja super interessant, mal ja zu erfahren, wie nehmen an Frauen in der Wissenschaft überhaupt ihren Berufsalltag wahr? Wie ist das für die emotional? Wie sehen die das? Weil vielleicht sind ja die Statistiken zwar so, aber Frauen haben damit überhaupt gar kein Problem. Kann ja auch sein. Und deshalb hatten wir tatsächlich ja einen kleinen Aufruf gestartet für eine Umfrage. Wir haben auch gezielt Professorinnen oder Kollegen, weibliche Wissenschaftlerinnen angeschrieben oder angesprochen und haben denen halt Fragen gestellt, also auf unterschiedlichen Karrierestufen und auch teilweise in unterschiedlichen Themenbereichen, also nicht nur der Bodenkunde arbeiten. Genau, und haben denen halt Fragen gestellt, erstmal, wie sie die Situation der Frauen in der Wissenschaft überhaupt beschreiben würden oder was ihnen dazu einfällt, ganz allgemein, wo sie die größten Hürden sehen für Frauen in der Wissenschaft oder der Bodenkunde, dann, was sie auch antreibt oder ihre größten Erfolge sind. Ich weiß nicht, du hattest noch eine andere Frage, Katrin, ne? Irgendwie mit dabei?
Ja, ich habe noch gefragt, was sie glauben, welche Stärken von Frauen der Wissenschaft zuträglich sind oder eben da besonders helfen und warum auch die Wissenschaft mehr Frauen braucht.
Ja, und diese Fragen, die haben wir halt jetzt anonym behandelt und ein bisschen generalisiert sozusagen, weil tatsächlich sind es immer ungefähr ähnliche Themen. Also wir konnten dadurch tatsächlich noch mal viel tiefer in die Empfindung der Wissenschaftlerin einblicken quasi und können nun viel besser auch kommunizieren, was uns Frauen in der Wissenschaft wirklich beschäftigt oder auch antreibt. Und ja, also ich fand die Umfrage oder mit den Kolleginnen zu sprechen richtig, richtig toll, mega spannend. Aber mich hat das teilweise auch richtig so in Rage gebracht. Also man war da so richtig gepackt. Man hat einfach gemerkt, da gibt's so viel zu erzählen. Und die persönlichen Geschichten und Erfolge hatten mich tatsächlich schon berührt, haben aber auch so ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt. Denn es gibt halt Themen, die alle beschäftigen, also die alle ähnlich beschreiben und Gemeinsamkeiten. Aber ganz, ganz besonders spannend fand ich, dass es schon ein Unterschied der Sichtweise von der Situation von Frauen in der Wissenschaft abhängig vom Karrierestand gibt. Also dass Doktoranden die ein bisschen anders wahrnehmen als zum Beispiel Postdocs oder Professorinnen.
Ja, mir ging das mit den Geschichten eigentlich ganz ähnlich, muss ich sagen. Also ich hatte sehr Höhen und Tiefen, als ich diese Gespräche geführt habe, weil zum einen war ich irgendwie, ich war total inspiriert von dieser Stärke von den Wissenschaftlerinnen und was sie erzählt haben und was sie eben geschafft haben und was für eine Willensstärke sie wirklich auch an den Tag gelegt haben, so auf ihrem Weg. Und auf der anderen Seite gab es eben total traurige Geschichten oder auch ja sehr berührende Geschichten, die mich teilweise auch sehr wütend gemacht haben, weil es eben so unfassbar ungerecht war. Und das einfach ja dem System geschuldet ist, mehr oder weniger. Mhm. Und ja, ich hatte da einige Höhen und Tiefen. Aber Laura, leg du doch mal los mit der ersten Frage, was du da so rausgefunden hast.
Ja, genau. Da wollten wir erstmal wissen, wie überhaupt die Situation von Frauen in der Wissenschaft von anderen Kolleginnen gesehen wird. Und tatsächlich überwiegend von den jüngeren Wissenschaftlerinnen wurde diese als nicht so einfach oder eher schwierig empfunden. Das heißt, das waren diese beiden Wörter, die am häufigsten da gefallen sind. Besonders, wie wir schon eingangs gesagt hatten, auch Vereinbarung, Karriere und Familienplanung ist für viele wichtig, ein Aspekt. Es gibt allerdings auch Frauen oder viele Kolleginnen, die sich gut und auch ernst genommen fühlen im Vergleich zu ihren männlichen oder von ihren männlichen Kollegen. Und die wissen aber tatsächlich auch oder haben gleich im Nebensatz gesagt, aber ich weiß, dass das nicht für alle so ist. Also das heißt, die wissen ganz genau, dass viele andere Wissenschaftlerinnen vielleicht nicht ganz so ernst genommen werden von ihren männlichen Kollegen oder von der Außenwelt. Dennoch, wie ich gerade schon eingangs oder vorhin gesagt hatte, das ist ein Unterschied zwischen den Doktoranden, die jetzt zum Beispiel gesagt haben, die Situation ist nicht so einfach oder schwierig, war der erste Satz von einer Professorin. Die Situation für Frauen in der Wissenschaft ist so gut wie nie zuvor, hat sie gesagt. Also es hört sich ja ganz anders an als das, was Doktoranden sagen. Oh, ist nicht so einfach und schwierig alles. Und ja, das scheint für mich so, als wenn man halt diese Situation der Frauen in der Wissenschaft, von den Leuten her, die ich gefragt habe, positiver betrachtet, je höher man die Karriereleiter aufgestiegen ist.
Oder wie lange man schon dabei ist. Also sie hat ja einfach viel mehr schon gesehen. Also sie hat wahrscheinlich viel schlimmere Situationen dann damals schon mitgekriegt. Und sie sagt ja auch, es ist so gut wie nie zuvor. Ja. Also das ist ja so ein Vergleich sozusagen zu früher. Und die Doktorandinnen und Doktoranden haben das noch gar nicht.
Genau, die stehen so quasi vor so einer Wand und denken, es ist alles schwierig und nicht so einfach. Und die Professorin hat schon viel durch und hat viel mitbekommen und denkt sich, ja, jetzt gerade ist es doch richtig gut und ihr habt alle Möglichkeiten.
Ja.
Genau, aber und von allen wird halt vermehrt, auch wahrgenommen, was du ja auch schon eingangs gesagt hattest, dass es halt noch sehr viele, dass es ein Ungleichgewicht gibt, also sehr viele Doktorandinnen noch und dann aber sehr wenig Professoren oder Postdocs. Also dass viele Frauen, die ihren Doktor abschließen, in der Wissenschaft bleiben, gibt es nicht.
Ja, genau, das unterstützt eigentlich wieder, was wir am Anfang in der Statistik gesehen haben. Ne? Ich habe auch mit einer Postdoktorandin gesprochen, die auch gesagt hat, dass sie so im Studium und im Doktor gar nicht so den Eindruck hatte, dass da so ein großer Unterschied irgendwie war zwischen den männlichen Kollegen und ihr und ihren weiblichen Kolleginnen sozusagen, oder dass sie irgendwie nicht ernst genommen wurde oder so, und dass das erst sich jetzt so ein bisschen entwickelt hat in der Postdoc-Phase und eben auch, wenn der Kinderwunsch so aufkommt, und dass sie jetzt das Gefühl hat, dass sie sich wie im Vorfeld behaupten muss, dass sie das dann ausgleichen kann, wenn sie tatsächlich dann eine Familie gründet oder dann ein Kind bekommt. Und es ist halt einfach ein unfassbarer Druck, der da auf den Leuten lastet. Also.
Ja, ich fand das mega gut, wir müssen ja sagen, wir haben es ja vorher auch ein bisschen uns schon drüber unterhalten, als ich das von dir gehört oder gelesen habe, tat mir das mega, mega gut. Weil ich persönlich hätte mich gar nicht getraut, das so zu beschreiben. Also, dass die Postdoktorandin, mit der du gesprochen hast, das so geschildert hat, tat mir halt richtig gut, dass du es jetzt auch wiedergibst. Denn mir geht das aktuell ganz genauso. Oder ging es das letzte halbe Jahr so? Weiß nicht, man hat ja privat immer Rückschläge. Und ich hatte einen privaten Tiefschlag letztes Jahr, wusste aber, mein Vertrag ist begrenzt. Und ich dachte, ich habe noch kein Paper veröffentlicht. Das ist die Voraussetzung, dass ich irgendwie weitermachen kann. Das hängt so lange im Review-Prozess. Ich muss jetzt weitermachen. Ich muss weitermachen. Ich darf nicht pausieren. Ich darf mich nicht zurücknehmen. Und vor allem muss ich meinen Doktor abschließen, bevor ich jemals irgendwann Mutter werde. Weil man muss ja irgendwas erstmal draußen haben. Man muss ja was geleistet haben. Ansonsten brauche ich hier ja gar nicht weitermachen. Und habe halt das Gefühl, selbst wenn ich weitermache oder jetzt Mutter werde oder was hätte ich dann überhaupt noch Möglichkeiten in der Wissenschaft, wenn ich Kinder habe. Ja, und da haben wir uns natürlich auch gefragt oder auch im Vorfeld, wussten wir ja quasi schon, dass von vielen vielleicht die Situation der Frauen in der Wissenschaft nicht ganz als so angenehm wahrgenommen wird. Und deshalb wollten wir halt auch so wissen, was jede so persönlich als Hürde wahrnimmt überhaupt, weil da hat ja auch jeder ganz unterschiedliche Empfindungen, woran das jetzt liegt, ne? Und mega spannend fand ich, weiß nicht, wie es bei deinem war oder ob du diesen Satz überhaupt gefragt hast, aber das erste war, so viele Hürden sehe ich gar nicht. Also die Kolleginnen konnten es erstmal gar nicht ganz genau definieren. Weil wenn dich jemand fragt, was für eine Hürde siehst du, dann erwartest du ja eigentlich so einen Aspekt, eine Sache. Und die gab es erstmal gar nicht. Was dann natürlich immer ein ganz entscheidender Punkt war, ist die Balance von persönlichem und Berufsleben quasi. Und dass alle sich einig waren, dass die Elternschaft eine absolute Hürde ist für Frauen in der Wissenschaft. Doch eine Professorin, die ich befragt habe, hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht, denn wir müssen jetzt ja auch fair sein, dass die Elternschaft und Vereinbarung Berufs- und Privatleben ist nicht nur Thema von Frauen, sondern natürlich auch von Männern. Und sie hat das wirklich so gesagt, ich zitiere sie jetzt: Die Regularien der meisten Universitäten sind extrem frauenfreundlich, aber sehr elterndiskriminierend.
Und das bringt es genau auf den Punkt.
Da kam halt immer auch raus, oder das verdeutlicht auch, dass wenn man in der Wissenschaft arbeiten möchte, sollte die Unterstützung für Kinder im familiären Umfeld oder sowas, privaten Umfeld auch oder halt durch Kita-Plätze oder sowas gewährleistet sein. Denn zum Beispiel Wissenschaft bedeutet ja auch extrem, sich zu vernetzen. Das heißt, ein Austausch, man fährt auf Konferenzen, das ist schon wichtig in der wissenschaftlichen Karriere. Aber ich kenne zum Beispiel auch viele Kolleginnen, die nicht auf Konferenzen fahren können, weil sie in ihrem privaten Umfeld oder auch organisiert von der Konferenz, also auf jeden Konferenzen gibt es ja Kinderbetreuung, diesmal ist aber sehr schnell ausgebucht. Also es sind nur sehr wenige Plätze. Und das heißt, die Kolleginnen konnten nicht auf Konferenzen fahren, weil sie halt keine Kinderbetreuung hatten. Und das ist natürlich schon sehr schade. Und deshalb braucht man dann einen Partner oder eine Familie, die einen da wirklich auch unterstützt und mitzieht. Ich glaube, sonst funktioniert das halt nicht gut. Ne? Genau, vor allem müssten tatsächlich aber auch auf dem Campus zum Beispiel mehr Betreuungsplätze gefördert werden. Also auch für ältere Kinder, gar nicht nur für Kindergartenkinder, sondern dass Kinder auch nach der Schule vielleicht da nochmal hin könnten. Und vor allem auch flexible Arbeitszeiten haben. Denn wie du auch gesagt hast, wenn man im Feld arbeitet, muss man manchmal zwischen 5 und 6 Uhr morgens schon los. Welcher Kindergarten hat da auf? Gut, vielleicht so früh hat keiner auf, aber auch mit abends, ne? Wenn man mal eine Vorlesung hat von 18 bis 20 Uhr, also, und man ist vielleicht sogar alleinerziehend, was macht man denn dann? Kannst du nicht machen. Also, ja, das war so das, ne?
Ich finde, dieses Wort Eltern diskriminieren trifft es eigentlich ganz gut, weil Eltern haben einfach Kinder, auf die sie reagieren müssen, die vielleicht mal krank sind, wo vielleicht mal die Betreuung ausfällt. Und ich finde, das hat sie eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht mit ihrem Zitat. Zu der Frauenfreundlichkeit, die du auch gerade in dem Zitat erwähnt hast, fand ich noch ganz interessant. Ich habe mit einer Junior-Professorin gesprochen und die hat tatsächlich da auch so ein bisschen die andere Seite von beleuchtet. Also, dass ihr das auch oft über den Weg gelaufen ist, dass gesagt wird, dass eine Frau den Antrag oder eine Stelle oder einen Vortrag oder was auch immer nur bekommen hat, weil sie eine Frau ist. Also, dass die Frauenquote wieder gegen die Frauen verwendet wurde, sozusagen. Also, dass ihnen die Kompetenz abgesprochen wurde und dass sie eben diesen Erfolg nur hatten, weil sie eben eine Frau ist. Und sie sagt, das nervt halt total, aber manchmal ist es halt auch wirklich so. Also das kann eben auch problematisch sein, ne? Und deswegen hat sie so ein bisschen gesagt, dass Frauen sich tendenziell mehr beweisen müssen, dass sie es auch wirklich inhaltlich drauf haben und dass sie wirklich Kompetenz haben. Für die Flexibilität wäre es natürlich noch ein großer Gamechanger, wenn es in irgendeiner Weise Vertretungen geben würde. Also auch das trifft wieder nicht nur für Frauen zu, sondern auch eher wieder auf die Eltern oder auch generell für alle Personen. Das heißt ja nicht, dass nur Eltern flexibel sein möchten und irgendwie ihr Privatleben auch fördern möchten. Aber Vertretung wäre natürlich, das wäre natürlich toll. Also ich bin ein totaler Fan von irgendwie Doppelspitzen in Leitungspositionen, die vielleicht Frau, Mann oder einfach unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die sich total gut ausgleichen würden, und da irgendwie den Druck voneinander so ein bisschen nehmen könnten. Und ich bin sicher, dass das auch jeweils den Arbeitsgruppen gut tun würde, da 2 Persönlichkeitstypen oben an der Spitze zu haben. Aber ich glaube, davon sind wir noch recht weit entfernt. Das ist eher so meine...
Ja, das klingt sehr futuristisch irgendwie, ne? Also es klingt eigentlich schon so, klingt so locker und klingt so leicht und es könnte so einfach sein, aber in der Regel ist es das tatsächlich ja leider nicht, ne? Würde aber tatsächlich vieles ändern. Ja, aber eine weitere Hürde zum Beispiel oder was auch wahrgenommen wurde oder was wohl noch Verbesserungsbedarf ist, in der Wissenschaft gibt es ja viele Laborarbeiten, Feldarbeiten, Exkursionen. Und da wurde tatsächlich auch von vielen noch Verbesserungsbedarf oder von manchen Verbesserungsbedarf gewünscht, denn es ist tatsächlich so, dass man kennt selber auf Exkursionen, ich hatte überwiegend nur männliche Betreuer im Studium. Und der Bus ist losgefahren, man musste nicht wohin, ist irgendwo im Wald gehalten und dann, oder auch noch nicht mal im Wald auf einer Lichtung, wo du gar keinen Sichtschutz hast. Und da muss natürlich auch verstanden werden von den männlichen Kollegen vor allem, dass es für uns Frauen nicht darum geht, dass wir pinkeln müssen oder den Bedarf einer sanitären Einrichtung haben, weil wir eine schwache Blase haben, wie es vielleicht oftmals belächelt wird, sondern gerade wenn man seine Periode hat und man muss einen Tampon wechseln oder so, bräuchte man auch Wasser und Seife. Und vor allem zum Pinkeln halt ein bisschen Sichtschutz. Und ich weiß, das gibt's in anderen Ländern, gibt's schon dass zum Beispiel, wo ich in Australien war, muss immer eine Frau als Aufsicht mit auf Exkursion oder als Aufsicht, als Betreuerin quasi. Und immer eine sanitäre Einrichtung, entweder am Exkursionsort oder auf dem Weg dahin und zurück. Das heißt, dass man immer einen Stopp nochmal einfügt für alle. Da gibt es jetzt quasi eine Toilette. Und das finde ich auch ganz gut so, weil ansonsten steht man irgendwo und muss sich dann erstmal auch vielleicht 20 Minuten von einer Gruppe entfernen, um überhaupt einen Spot zu finden, wo man sich mal kurz hinhocken kann. Und es ist halt auch unangenehm, also es macht auch was mit einem. Man sagt nicht mal so einfach, ach, ich hocke mich mal da kurz hinterm Busch oder so. Also es ist irgendwie so eine Beklemmung doch da, ne?
Ja, kenne ich auf jeden Fall das Gefühl. Ich muss sagen, mit vielen Feldarbeiten im Doktor bin ich da so ein bisschen schmerzfreier geworden. Also schmerzfreier in dem Sinn, das einfach zu kommunizieren.
Ja.
Ja, aber es ist eine unangenehme Situation, keine Frage.
Es wäre natürlich schöner, wenn man es für die Studentinnen vielleicht halt ein bisschen angenehmer gestalten kann oder ein bisschen Verständnis dafür hat.
Auf jeden Fall.
Ja, aber nicht nur das. Also ich habe halt auch viel gehört, dass halt aber auch, wie du auch schon gesagt hast, oder manche vielleicht auch, nee, das hattest du nicht gesagt, das war mit diesem, dass sie den Job bekommen hat, weil sie eine Frau ist. Auch viel gehört, dass Frauen auch ja sehr gerne andere Frauen verurteilen. Und da war zum Beispiel auch sehr stark ein Thema, das Make-up und die Kleidung für Frauen in der Wissenschaft, denn das gehört für viele oder vielleicht manche, ich weiß es nicht, gehört quasi, Wissenschaftlerin ist so ein Standardtyp. Und wenn man tatsächlich mit Lippenstift oder Make-up irgendwie zur Arbeit kommt, zur Uni, ja, wird man ein bisschen schief vielleicht angeguckt oder sowas. Und man hat halt das Gefühl, man ist dann quasi eine Außenseiterin. Also man ist nicht so gut. Man wird nicht so ernst genommen. Das habe ich tatsächlich auch von ein paar der Befragten gehört. Und ich kenne es selber von mir auch so. Ich habe eher einen schickeren Kleidungsstil und trage auch gerne Make-up. Natürlich nicht im Labor und Feld. Und fühle mich da auch nicht so zugehörig. Und ich finde, da war halt von vielen auch gewünscht. Gut, die eine hat gesagt, auch zum Beispiel, oh, vielleicht auch mal ein Punk in der Boden kann und was weiß ich. Also einfach so ein bisschen mehr Diversität und Akzeptanz auch reinzubringen. Es gibt kein Standardbild, wie eine Wissenschaftlerin aussehen sollte. Sollte es zumindest nicht geben. Und deshalb sind alle Stile in Ordnung. Und man hat nicht nur weniger drauf, weil man sich wie ein Püppchen kleidet, heißt das nicht, dass man nichts im Kopf hat, so ungefähr. Also davon sollten wir ein bisschen wegkommen. Ja, das waren eigentlich so die Hürden, die so wahrgenommen wurden oder negativen Sachen. Aber wir Frauen sind sehr emotional. Wir haben eine hohe Erwartungshaltung an uns selbst. Und deshalb war es halt auch ganz spannend, mal zu sehen, was uns Frauen überhaupt in der Wissenschaft antreibt. Ne? Und da sind sich eigentlich fast alle einig, das ist die Leidenschaft. Also die hohe Begeisterung und Neugierde für das, was man forscht und für den Job. Also dass man das Freude hat an selbstbestimmten Arbeiten und ja, einfach, dass man mit sich selbst auch wachsen kann quasi. Also Experimente, Konferenzen und sowas, dass man sich immer weiter prüfen kann, bestätigen kann quasi. Genau, das war so das, was ich da so rausgehört habe.
Ja, die Leidenschaft habe ich auch total rausgehört. Also wirklich bei allen. Einfach, dass sie total lieben, was sie tun und was sie forschen. Und fand ich auch persönlich total faszinierend. Und was noch rausgeklungen ist, ist so die Begeisterung auch für die Lehre, fürs Mentoring. Also die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu stärken, für das Fach zu begeistern, aber eben ihnen auch so ein Vorbild zu sein, was sie vielleicht nicht unbedingt gefunden haben zu der Zeit, wo sie es gebraucht hätten. Und diese intrinsische Motivation, da selbst als Vorbild zu dienen, die war für mich auch sehr präsent auf jeden Fall bei den Gesprächen.
Ja, also sehen wir halt einfach auch mal wieder, dass der Austausch von Frauen auch untereinander wirklich extrem wichtig ist. Und ja, dass andere oder Wissenschaftlerinnen auch anderen Wissenschaftlern etwas mitgeben könnten. Und da hatten wir auch noch gefragt, was sie denn den anderen Wissenschaftlerinnen mitgeben könnten, so als Tipp. Und da war tatsächlich natürlich auch das erste Folge deiner Leidenschaft. Also du liebst das, was du machst, du liebst deine Arbeit, also tu es einfach weiter.
Eine Postdoktorandin hat ja auch noch gesagt, dass sie Erfolg für sich so ein bisschen anders definiert hat. Also dass sie anderen auch rät, sich selbst zu fragen, wie sie Erfolg definieren. Also ob Erfolg wirklich diese klassische Überfliegerkarriere in der Wissenschaft ist oder ob nicht einfach der Erfolg ist, eine Wissenschaftlerin zu sein und gleichzeitig auch ein erfülltes Privatleben zu haben, ein Familienleben zu haben, eine funktionierende Partnerschaft. Dass man da nochmal drüber nachdenken sollte.
Ja, das ist, also es passt dann auch wieder dazu, was viele mir noch gesagt haben, dass man einfach nicht so drüber nachdenken sollte, auch dass man beteiligt werden könnte, ne? Also dass es da Probleme gibt, sondern einfach machen.
Ja, genau. Ja, warum soll es eigentlich nicht gehen? Also sich nicht nur die Probleme da zu nah vor Augen zu halten. Klar muss man sie im Blick behalten, aber sich auch mal zu fragen, warum eigentlich nicht.
Ja, das stimmt. Und vor allem halt aber natürlich auch, weil wir gerne Selbstzweifeln nicht so hart zu einem selbst sein, auch wenn man mal was nicht schafft. Oder man kann nicht allen etwas beweisen. Man kann nicht immer die Beste sein oder noch mehr geben. Geht halt manchmal nicht. Ne? Und auf seine mentale Gesundheit da zu achten, ist ja auch sehr wichtig.
Ja, da hilft sicherlich auch wieder der Austausch untereinander.
Ja, und das zeigt einfach auch, dass ja trotzdem aber auch Bedarf ist für einen Austausch. Ne? Und dass man, wenn man das teilt, ein bisschen das Bewusstsein schärfen kann. Also Frauen in der Wissenschaft, erstmal, was haben die für Probleme? Aber auch, dass man sich gegenseitig sehr viel helfen kann einfach. Dass man Hoffnung geben kann auch. Und wie wäre es denn dann nicht einfach zum Beispiel mal mit einem Netzwerktreffen der Frauen in der Bodenkunde zum Beispiel, wo man sich austauschen kann über private Probleme und so vielleicht anderen auch mitgeben kann, hey, du kannst das auch meistern, du kommst darüber und Tipps und Tricks und einfach das Gefühl, ja, dass man nicht alleine ist, ne? Ich finde aber trotzdem auch, dass nicht nur wir Wissen oder Wissenschaftlerinnen untereinander uns helfen können, dass wir hoffentlich auch mit dieser Folge das Verständnis des nicht wissenschaftlichen Umfeldes ein bisschen stärken konnten oder können, dass vielleicht die Zuhörerinnen uns Wissenschaftler ein bisschen mehr verstehen können, was für ein Druck, den wir ja vorhin so beschrieben haben, empfinden. Unsere Arbeit macht uns total viel Spaß und wir lieben die, keine Frage. Wir brennen quasi dafür. Aber es bringt halt auch sehr viele Hürden mit sich und da hilft es halt nicht, wenn dann irgendwie jemand fragt einfach, warum hast du mit Mitte 30 noch keine Kinder? Warum hast du noch kein Haus gekauft? Oder ganz besonders kommt ja tatsächlich auch, willst du nicht mal einen richtigen und sicheren Job haben? Und mir hat halt diese Folge vorzubereiten unglaublich viel geholfen. Und auch nochmal, gerade aktuell, weil ich arbeitslos bin, gerade genau an diesem Punkt stehe, bleibe ich in der Wissenschaft oder nicht? Also ich stehe quasi vor diesem Absprung-Turm quasi. Und ich weiß es tatsächlich noch nicht, weil es fühlt sich manchmal wirklich unerreichbar an, dass man es schaffen kann mit den Publikationen in der Zeit und alles und diesen Druck standzuhalten. Ich denke aber auch, wenn ich meine Kreativität vielleicht wiederfinde, dann kann ich einen Weg finden, in der Wissenschaft zu bleiben. Ich muss es einfach nur wieder selbst annehmen. Und ich hoffe wirklich auch, dass wir das jetzt mit dieser Folge und mit den Dialogen anderen Wissenschaftlerinnen mitgeben können. Und ja, freue mich da einfach nur sehr drüber.
Ja, mir hat das auch richtig Aufschwung gegeben. Also obwohl ich den Sprung schon gemacht habe und praktisch aus der Wissenschaft ausgestiegen bin und jetzt in der Wissenschaftskommunikation bin, bin ich trotzdem auf einem befristeten Vertrag. Und das schwingt einfach im Hintergrund immer mit. Also ich kann das total nachfühlen, aber ich hoffe, dass den Aufschwung, dass wir den euch auch so ein bisschen mitgeben konnten, wenn ihr jetzt hier zuhört. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende von der Folge angelangt.
Ja.
Falls euch beim Zuhören noch irgendwelche Geschichten eingefallen sind, Gedanken gekommen sind oder falls ihr Feedback zu der Folge habt oder einfach nochmal was loswerden wollt, schickt uns einfach eine E-Mail an info@zeugcast.de. Ihr erreicht uns auch auf allen Social-Media-Kanälen oder auf allen gängigen Social-Media-Kanälen. Und jetzt wollen wir uns einfach bedanken fürs Zuhören.
Und ich möchte mich auch noch ganz sehr bedanken und ich denke, du dich auch, für alle Frauen, alle Kolleginnen, mit denen wir gesprochen haben, die sich die Zeit genommen haben, sich mit uns hinzusetzen, eine E-Mail zu schreiben oder WhatsApp oder was auch immer. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Nur dank euch ist diese Folge jetzt so entstanden, wie sie ist und konnten wir es so auf den Punkt bringen.
Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und damit verabschieden wir uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Der Zeugcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.